Hauptthema der Bibel. Und der Titel an sich war schon recht interessant. Wenn man das Buch dann genommen hat und man hat es aufgeschlagen, weil man sich fragt, was ist denn das Hauptthema der Bibel? Dann schlägt man die erste Seite auf und dann findet man auf der zweiten Seite nochmal das Thema, das Hauptthema der Bibel, und dann steht drunter das Lamm Gottes. Und ich glaube, der Autor von diesem Buch, der hat recht. Dieses Thema zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, vom ersten Buch 1. Mose bis zum letzten Buch der Offenbarung des Johannes. Ich möchte zuerst heute Morgen mit euch ins Alte Testament schauen. Dort wird das Lamm Gottes verheißen. Dort wird darauf hingewiesen. Im Alten Testament, in der Zeit vor Jesus Christus, wurde das Lamm Gottes versprochen und in vielen Bildern gezeigt. Aber es waren sozusagen alles nur Schattenbilder, aber noch nicht die eigentliche Wirklichkeit. Durch einen Schatten kann ich viel erkennen, gell? Aber das Eigentliche kann ich noch nicht berühren. Ich sehe nur das Bild. Jetzt, wenn ich die Frage stelle, wo kommt im Alten Testament das erste Mal das Wort Lamm vor, dann würden viele vielleicht jetzt zu 1. Mose 4 blättern, zu Kain und Abel. Abel war ein Schafhirte. Aber das Wort Lamm als Begriff, und in der Bibel ist es ein fester Begriff, kommt in diesem Text nicht vor. Wo wird das erste Mal im Alten Testament ein Lamm verheißen? Und das ist in 1. Mose 22, von dem haben wir auch in dem Schattenspiel ein Stück weit gehört. Nämlich Abraham bekommt von Gott einen schweren Auftrag. Er soll seinen einzigen Sohn, den Isaak, nehmen, vielleicht jetzt 12 Jahre alt, soll mit ihm ins Gebirge Moria ziehen und dort seinen Sohn opfern. Und das Erstaunliche ist, der Abraham nimmt seinen Sohn Isaak und zieht los. Und dann heißt es in 1. Mose 22 ab Vers 3, da stand Abraham am Morgen früh auf, sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Opfer, machte sich auf und ging an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Schon erstaunlich, dass Abraham das so sagt, wir wollen wieder zu euch kommen. Weiß er nicht, warum er auf den Berg geht? Und Abraham nahm das Holz zum Opfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete ihm, hier bin ich, mein Sohn. Und Isaak sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Die erste Erwähnung in Bezug auf ein Lamm in der Bibel ist eine Frage von einem Kind. Wo ist das Lamm? Und die Antwort, die der Vater Abraham gibt, ist die erste Verheißung auf das Lamm. Und diese Antwort heißt, Gott wird sich um ein Lamm kümmern. Er wird schon ein Lamm auserwählen. Im Grunde genommen sagt der Abraham, Isaak, ich weiß auch nicht, wo das Lamm ist. Aber ich vertraue darauf, dass er sich um ein Lamm kümmern wird. Und viele Verheißungen im Alten Testament haben eine doppelte Erfüllung. Manches geht schnell in Erfüllung, aber die zweite Erfüllung wartet oft. Und so ist es auch hier in diesem Text. Die erste Erfüllung erlebt Abraham und Isaak ein paar Stunden später. Ich lese weiter. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Da antwortete er, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Jungen und tu ihm ja nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hast, um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Witter, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin, nahm den Witter und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Aber dieser Witter war noch nicht die wirkliche Erfüllung der Prophetie. Denn es war ja ein Witter und kein Lamm. Ein Lamm ist ein junges Schaftier, das noch keine Hörner hat. So bleibt eine Frage offen und die steht weiterhin im Raum. Und diese Frage heißt, wo ist das Lamm? Und diese Frage zieht sich durch das ganze Alte Testament hindurch. Wo ist das Lamm? Wo ist die Wirklichkeit? Gehen wir einige hundert Jahre weiter. Und dann kommen wir jetzt genau in den Hintergrund von der Geschichte von Kalebs Lamm. Und zwar das Volk Israel, mittlerweile ein Millionenvolk, die Nachkommen von Abraham und Isaak, leben in der Gefangenschaft in Ägypten. Und die Ägypter und vor allem der Herrscher dort, der Pharao, der knechtet das Volk mit schweren Lasten, mit schwierigen Aufgaben, mit Arbeiten, die Israeliten fast nicht mehr tragen können. Und sie schreien zu Gott und fragen ihn, warum lässt du dieses Leid unter uns zu? Warum hilfst du uns nicht? Und dann beruft Gott einen Mann mit Namen Mose. Und mit diesem Mose kommen Plagen eine um die andere über das Volk der Ägypter. Aber vor jeder Plage geht Mose zum Pharao und sagt, so spricht Gott, lass mein Volk ausziehen aus deinem Land. Aber der Pharao macht sein Herz hart und seine Antwort ist 10-mal die gleiche. Er sagt immer wieder, nein. Und so kommt es dann zur 10. Plage, von der wir im Schattenspiel auch gesehen haben. Alle erstgeborenen Söhne, egal ob aus armen oder reichen Familien, sollen sterben. Das ist auch eine wichtige Anwendung für uns. Wer dauerhaft zu Gott Nein sagt, der muss mit Gericht rechnen, früher oder später. Das ist das, was das Neue Testament sagt, denn der Sündelohn ist der Tod. Tod bedeutet eigentlich Trennung von Gott. Wer sich in diesem Leben entscheidet, ohne Gott zu leben, der wird in der Ewigkeit auch einmal sein Leben ohne Gott zubringen dürfen. Und das ist die Hölle. Ich bin überzeugt, wenn ich die Tageszeitungen lese oder die Tagesschau oder die Nachrichten sehe, das Hauptproblem der Menschheit, die es über uns lastet, ist unsere Schuld. Und da geht's nicht nur um Sünden wie jetzt, dass ich stehle oder lüge oder Ehebruch begehe oder sonst irgendwas, sondern es geht, das sagt die Bibel ganz klar, auch um Unterlassung. Jakobus schreibt, wer nun weiß, etwas Gutes zu tun und er tut es nicht, dem ist es Sünde. Wer seine Pläne ohne Gott macht und gar nicht nach ihm fragt in seinem Leben, dem ist es Sünde. Und unter dieses Urteil fallen alle Menschen. In Römer 3 Vers 10 heißt es, es ist keiner gerecht als nicht einer, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und andererseits sagt Jesus, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und da merkt man, das geht irgendwie nicht zusammen, gell? Auf der einen Seite das Urteil, dass wir absolut den Maßstab Gottes nicht erreichen. Auf der anderen Seite das, was Gott von uns verlangt, ist Vollkommenheit. Mir wurde das mal vor vielen Jahren deutlich, als ich am Sarg von meinem Großvater stand. Da lag mein Opa, der lag tot vor mir. Und da fiel mir plötzlich eine Sache ein, wie aus dem Himmel, die mich nicht mehr losließ. Dann erinnerte ich mich vor einem halben oder einem ganzen Jahr vorher, dass mein Großvater mal zu mir ins Zimmer kam, als er noch zu Hause war und sagte, Schorsch, du, ich würde jetzt gern mit dir in den Wald fahren. Das machte er recht gerne, einfach im Wald spazieren gehen. Und ich sagte dann so ganz lapidar und so, nein, Opa, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss Hausaufgaben machen. Aber in Wirklichkeit machte ich keine Hausaufgaben, sondern ich wollte Musik hören. Und dieses winzige Erlebnis, das fiel mir jetzt ein, als ich vorm Sarg von meinem Großvater stand. Und ich dachte mir ständig, ach, wenn ich die Zeit doch jetzt noch einmal um dieses halbe Jahr zurückdrehen könnte, dann würde ich mit ihm stundenlang im Wald rumrennen. Diese relativ kleine Unterlassung, gell? Wir würden sagen, das ist doch ein Klaps. Das kam mir dort komischerweise in dieser Situation wieder unter. Und in dieser Situation hat es ein so großes Gewicht, dass es mir wehtat. Und weißt du, welches Gewicht muss es dann haben, wenn ich meine Schuld mit Gottes Maßstab, wenn ich meine Schuld mit seiner Heiligkeit messe? Es liegt eine unermessliche Last auf jedem von uns. Und das trifft für mich, sowie für jeden von uns, genauso zu wie für Israel und für Ägypten. Aber Gott gibt seinem Volk eine Möglichkeit, da auszubrechen, und zwar dem Gericht Gottes zu entkommen, und zwar durch das Blut eines Lammes. Und das ist wiederum noch nicht das Eigentliche, damals in Ägypten, sondern ist nur ein Schatten für das, was noch kommen soll, für das Wirkliche. Und ich lese jetzt den Text noch einmal aus 2. Mose Kapitel 12 ab Vers 3. Und Gott sprach zu Mose und Aaron, redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht, am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm. Ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Hause wohnt, nach der Zahl seiner Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Es sollte nichts übrig bleiben. Dieses Lamm aber soll makellos, ohne Fehler sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten, die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie es essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern im Feuer gebraten, sein Haupt samt Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so soll man es mit Feuer verbrennen. Ihr sollt es aber so essen. Eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen, eure Stäbe in euren Händen und in Eile sollt ihr es essen, es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen, und es wird keine Plage zu eurem Verderben euch treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Als Kaleb nach Hause kommt, wahrscheinlich wie viele andere Jungs an diesem Tag, da fragt er seinen Vater, ist das Blut an der Tür? Kann Gott das Blut auch im Dunkeln sehen? Ich sehe nichts. Und dann erlebt der Kaleb in dieser Nacht, wie dieses Blut seines geliebten Lammes, wie dieses Blut ihn schützt vor dem Gericht Gottes. Und mit Tränen in den Augen bekommt er die Gewissheit, dieses Lamm hat sein Leben für mich gelassen, damit ich weiterleben kann. Ein Leben für ein Leben. Ich muss nicht sterben, weil mein Lamm für mich starb. In dieser Nacht gab es in jedem Haus in Ägypten mindestens einen Toten. Entweder einen Menschen oder ein Lamm. Und wenn der Gerichtsengel in dieser Nacht an eine Tür vorbeikam, an eine Haustür, wo er schon Blut sah, dann konnte er sich sagen, aha, hier in diesem Haus ist schon jemand stellvertretend gestorben, ich kann weiterziehen. Die erste Verheißung in der Bibel in Bezug auf das Lamm Gottes finden wir bei Abraham und Isaak, und da ist es eine Frage, wo ist das Lamm? Eine zweite Illustration haben wir in 2. Mose. Und jetzt fehlt die Zeit, dass wir die Liste fortsetzen, das ganze Alte Testament hindurch. Aber Gott hat bestimmt, dass das Volk Israel Jahr für Jahr an diesem 14. Tag des Monats am Nissan immer wieder zum Gedenken an dieses Ereignis ein Lamm opfern soll. Und wahrscheinlich haben die Kinder ihre Eltern oft gefragt an diesem Tag, Papa, Mama, warum müssen in unserem Land, in unserem Volk so viele kleine Lämmer sterben? Es ist für uns so schwer zu verstehen, aber Gott hat es angeordnet. Und all diese Opferlämmer, die ganzen vielen Jahre hindurch, sind nur ein Schatten auf das eigentliche Lamm, das kommen soll. Und damit kommen wir jetzt ins Neue Testament. Im Alten Bund war die erste Erwähnung eines Lammes eine Frage, wo ist das Lamm? Wo lesen wir im Neuen Testament zum ersten Mal von einem Lamm? Genau. Ganz am Anfang, als Jesus an die Öffentlichkeit geht, kommt er auf Johannes den Täufer dazu. Und Johannes der Täufer sagt zu seinen Jüngern, schaut, seht, das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Schaut, das Lamm. Merkt ihr, das ist genau die Antwort auf die Frage des Isaak. Das Alte Testament stellt die Frage und das Neue Testament gibt die Antwort. Johannes sagt, schau, siehst du, der Vorhang ist weg. Das ist jetzt nicht mehr nur Schatten, sondern das Lamm ist Wirklichkeit geworden. Wir können es greifen, wir können es anfassen. Im Alten Testament wurde das Lamm verheißen, da wurde darauf hingewiesen, im Neuen Testament ist das Lamm erschienen. Aber ist Jesus wirklich das verheißene Lamm? Nach 2. Mose 12 mussten mindestens 3 Kriterien erfüllt sein, 3 Bedingungen in Bezug auf Errettung und 2 mindestens in Bezug auf das Lamm. Das dritte liegt bei uns. Die erste Bedingung war, Das Lamm musste vollkommen und fehlerfrei sein. Ich lese nochmal Vers 3. Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Und in Vers 5 heißt es dann, dieses Lamm aber soll fehlerlos sein, männlich und einjährig, und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag des Monats. Also am 10. Tag hat sich die Familie ein Schaf ausgesucht. Und dann haben sie dieses Lamm in ihre Familie genommen und am 14. Tag wurde es geschlachtet. Was hat die Familie gemacht vom 10. bis zum 14. Tag? Ich denke, dieses Lamm wurde ausgesondert, es war in Quarantäne und es wurde in diesen 4 Tagen besonders untersucht auf Fehler. Ist es wirklich vollkommen? Und jetzt gehen wir 2000 oder 1500 Jahre vor. Genau an einem 10. Nissan. Genau an dem Tag, an dem die Kinder Israels, das Volk Israel immer wieder ein Lamm aussuchen, genau an diesem Tag zieht Jesus auf dem Fohlen einer Eselin nach Jerusalem hinein. Wenn er das Lamm Gottes ist, was müsste die kommenden 4 Tage mit Jesus geschehen? Er müsste besonders geprüft und untersucht werden. Und wenn wir die Evangelien genau lesen, dann merken wir genau, das ist geschehen. Jesus hält sich 4 Tage in Jerusalem auf, und die Pharisäer, Schriftgelehrten, Sadduzäer schicken eine Delegation nach der anderen, um Jesus eine Falle zu stellen, um irgendwo einen Grund der Anklage zu finden, um ihn ans Kreuz zu bringen. Einmal sagen sie, ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben? Und sie denken, er wird sagen, ja oder nein, dann können sie ihn irgendwie packen. Aber jedes Mal erweist sich unser Heiland als vollkommen und sie finden keine Fehler an ihm. Und am Ende heißt es von diesem ganzen Abschnitt, und niemand konnte ihm ein Wort erwidern. Keiner konnte irgendeinen Grund zur Anklage finden. Und zuletzt steht Jesus dann gefangen schon vor dem Hohen Rat. Da heißt es in Markus 14, die obersten Priester aber und der ganze Hohen Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Sie fanden aber keins. Keiner konnte dem Herrn Jesus einen Fehler nachweisen und damit hat er die erste Bedingung erfüllt. Er ist das fehlerlose Opferlamm. Der Pilatus sagt, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Paulus schreibt später, dass Christus von keiner Sünde wusste. Die zweite Bedingung, die das Lamm erfüllen muss, das Lamm musste geschlachtet sein. In 2. Mose 12, Vers 6, die ganze Gemeinde Israel soll das Lamm schlachten zur Abendzeit. Das Blut von diesem Lamm soll über jeder Familie sein. Jetzt gehen wir ins Neue Testament, nur eine Stelle, Matthäus 27. Als Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, da wusch er sich die Hände und sprach, ich bin unschuldig am Blut dieses Lammes. Seht ihr zu. Ich bin unschuldig am Blut dieses Gerechten, sagt er, Entschuldigung. Seht ihr zu. Und das ganze Volk schreit, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder, kreuzige ihn. Wussten die überhaupt, was sie da aussprechen? Wenn ein normaler, unwissender Mensch damals dabei gewesen wäre und hätte das beobachtet, was dort am Karfreitag in Jerusalem geschah, dann konnte er sich nur an den Kopf langen und denken, das ist doch verrückt, was sich hier abspielt. Da ist ein Mann, der hat seinem Volk, seit er auf Erden ist, nur Gutes getan. Er hat geheilt, er hat geholfen, er hat sie gelehrt. Keiner kann ihm einen Fehler nachweisen. Der Pilatus, der oberste Machthaber im Land, sagt, ich bin unschuldig am Blut dieses Gerechten, der ist nicht schuldig. Und trotzdem schreit die ganze Volksmenge, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Und Pilatus gibt ihn frei. Ist doch alles andere als normal. Sowas kann man eigentlich nicht einordnen. Aber wenn wir das Ganze vom Alten Testament her betrachten, dann bekommt es Sinn. Ein fehlerloses, unschuldiges Lamm musste hingerichtet werden. Es musste sein Leben lassen für uns. Und Jesus ist das gerechte Lamm Gottes, das unsere Schuld auf sich nimmt und uns und sich an unserer Stelle hinrichten lässt. Übrigens heißt es in 2. Mose, sie sollen das Lamm schlachten zur Abendzeit. Im hebräischen Text steht hier wörtlich, sie sollen das Lamm schlachten zwischen den Abenden. Und nach der jüdischen Tradition war diese Zeit genau festgelegt, und zwar von 3 Uhr nachmittags bis 6 Uhr abends. Um 6 Uhr abends fängt in Israel, ist es heute noch so, der neue Tag an, nicht wie bei uns um 12 Uhr Mitternacht. Von 3 bis 6 Uhr abends ist die Zeit zwischen den Abendstunden. Von Jesus heißt es, dass er um die 9. Stunde laut schrie, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war um die 9. Stunde, also um 3 Uhr. Kurze Zeit später gab Jesus seinen Geist auf. Das war genau die gleiche Zeit, an dem gleichen Tag, wo der Hohepriester einmal im Jahr in Jerusalem in den Tempel hineingeht, hinter das Allerheiligste, um dort das Blut eines einjährigen Lammes zu opfern. Zu dieser Zeit waren also viele Menschen im Tempel. Und was geschah, als Jesus zu dieser Zeit starb? Das heißt, der Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten in zwei. Und jeder konnte plötzlich ins Allerheiligste hineinschauen. Der Weg war frei zur Wirklichkeit. Der Schatten ist vergangen und das Opfern durfte aufhören. Die erste und die zweite Bedingung erfüllte Jesus. Das erste, er war vollkommen. Das zweite, er wurde geopfert. Und die dritte Bedingung betrifft uns selbst. Vers 7 heißt es, und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen. Auf uns übertragen heißt es, dieses Lamm muss dein persönliches Lamm werden. Einem Juden hätte das nichts geholfen, wenn er das einfach nur gewusst hätte. Nein, er musste das selber für sich persönlich anwenden. Er musste von diesem Blut nehmen, er musste es an die Türpfosten streichen, sah übrigens aus wie ein Kreuz. Links und rechts und dann oben. Und jeder Jude, der das so gemacht hat, der drückte damit aus, auf dieses Blut vertraue ich jetzt, dass es mich retten wird vom Gericht Gottes. Und bei uns ist es genauso. Als Jesus am Kreuz starb, sagte er, es ist vollbracht. Es ist alles getan, was zu tun war, von Gottes Seite aus, um uns Menschen zu retten. Das Einzige, was du jetzt zu tun hast, ist, dass du dieses Opfer am Kreuz für dich persönlich in Anspruch nimmst. Das heißt, dass du zum Herrn sagst, Herr Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich vertraue auf dein Blut, dass es mich retten wird. Danke dafür. Das ist alles. Einer der bekanntesten Verse in der Heiligen Schrift, Johannes 3, Vers 16, wo es heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich gab oder für uns gab, damit die Welt nicht verloren geht, sondern ewiges, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Hast du in diesem Vers schon deinen persönlichen Namen eingesetzt? Dass du sagst, so sehr hat Gott mich, den Hans, geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für mich, den Hans, gab, damit, wenn ich an ihn glaube, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. So sehr hat Gott mich, die Monika, geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für mich gab, damit ich, Monika, wenn ich an ihn glaube, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. In Johannes 3, Vers 18, glaube ich, steht, wer den Sohn hat, wer an den Namen des Sohnes glaubt, der kommt nicht ins Gericht, sondern er hat das ewige Leben. Und letztes, jeder Israelit sollte von dem Fleisch essen. Und das ist dem Kaleb schwer gefallen. Es war sein persönliches Lamm und man kann sich das gut vorstellen, wenn die Israeliten dieses Lamm 4 Tage zu sich ins Haus aufnehmen, dann war dieses Lamm ständig um sie herum. Und sie gewinnen es in dieser Zeit besonders lieb. Auch Jesus verbrachte die letzten Tage vor seinem Tod intensiv mit seinen Jüngern. Und jetzt heißt es, jeder Israelit soll von diesem Lamm essen. Es heißt, dieses Lamm sollte auch ihren Hunger stillen. Es sollte sie sättigen, befriedigen. Es soll ihnen Kraft geben für die Reise aus Ägypten hinaus. Und Jesus ist nicht nur das Lamm, das dein Leben rettet, sondern es ist auch das Lamm, das dein Leben befriedigen möchte, erfüllen will. Er möchte uns das geben, was uns die Welt mit all dem, was uns die Welt anbietet, nie geben kann. Wir haben heute Morgen nur ein bisschen darüber nachgedacht, was das Hauptthema der Bibel ist, das Lamm Gottes. Nur am Rande gestriffen. Im Alten Testament wurde das Lamm verheißen, aber im Neuen Testament, da tritt es aus dem Schatten heraus, durch den Vorhang hindurch und es ist da und greifbar. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Und es erstaunt mich immer wieder neu, wenn ich das Alte Testament lese, gell, wie genau der Schatten vom Alten Testament genau auf Christus passt im Neuen Testament. Da kann ich nicht sagen, irgendwie dieses Buch ist ein Märchenbuch. Jesus Christus ist das wirkliche und einzige Lamm Gottes, das uns retten kann und unsere geistlichen, seelischen Bedürfnisse auch befriedigt. Und dieses Lamm sehnt sich danach, dass es in deinem Leben nicht nur ein Schattendasein führt, sondern dass es auch in deinem Leben Wirklichkeit wird. Amen.